don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?
Jawohl, this is not soccer. Einen wunderschönen guten Tag zu unserer neuen Folge Lock and Prop. Mein Name ist Timo Vollenkämper. Mir gegenüber sitzt der einmalige, wunderbare, unverwechselbare Sammy Füchsel. Hallo Sammy.
Hallo Timo.
Na, wie geht's uns heute?
Ach du, mir geht's richtig gut. Wetter wird langsam schöner, es ist warm draußen, wir können wieder draußen joggen gehen.
Also im Winter.
Ah, das ist mir zu kalt.
Nee. Sportler ist, wer auch bei Sturm und Wetter, bei Minusgraden draußen Sport macht.
Ja, da können wir gleich, ich erinnere mich gleich an mein allerkältestes Training, was ich jemals absolviert habe. Das war damals in Berlin mit Peter Januszewicz als Trainer bei minus 15 Grad. Das war absolut, das war geisteskrank. Das war nichts für mich.
Ich erinnere mich an ein Schlimmeres.
Ja.
Da warst du auch dabei tatsächlich.
Das ist schon aus meinem Gedächtnis draußen.
Auf der Riepenburg in Hameln.
Ei, das war. Ja, was ist das?
Erzähl erstmal deine Berlin-Geschichte.
Naja, das war es eigentlich schon. Es war einfach unglaublich kalt. Ich habe meine Hände nicht gespürt, meine Füße nicht gespürt und ich soll den Rugbyball fangen. Es hat nicht funktioniert, um das Ende mal schnell vorwegzunehmen.
War das Auswahltraining oder war das ein
Vereinstraining? Nee, das war Vereinstraining. Peter Januszewicz war für eine ganz kurze Zeit mal Vereinstrainer vom Berliner Rugby Club, wenn ich mich richtig entsinne.
Ah.
Ja. Aber ja, Riepenburg, erzähl mal kurz.
Eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil wir waren auf eine Teambuilding-Maßnahme. Das war keine Vorbereitung, sondern einfach nur stumpf eine Teambuilding-Maßnahme, wo ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren. 40, 50 Leute? Kann das sein?
Das kann gut hinkommen, ja.
Ungefähr. Auf jeden Fall, wer es nicht weiß, die Riepenburg ist in Hameln ein sehr schönes, ist das Schullandheim? Ich weiß es gar nicht. Keine Jugendherberge, auf jeden Fall ein sehr schönes Anwesen, jedenfalls, das von einem ehemaligen oder von einer deutschen Rugby-Legende, Schiedsrichter-Legende, Spieler-Legende betrieben wird oder bewirtschaftet wird, der Frank Himmer. Und wir wurden eingeladen, da unser Teambuilding im tiefsten Winter zu machen. Man muss sich das ungefähr so vorstellen.
Mit der Nationalmannschaft.
Detail vergessen. Man muss sich ungefähr so vorstellen, wir sind, die Riepenburg ist auf dem Berg oder auf dem Hügel relativ weit umzäunt. In einem Waldstückchen, weit und breit eigentlich nichts, also wirklich perfekt für Schulklassen und Jugendliche, weil sie halt nicht abhauen können. Ja, und uns dann, weil wir...
Also ich wollte abhauen irgendwann, hatte die Schnauze voll.
Aber nicht, weil es dann nicht schön ist, sondern nur, weil die Aufgaben, die uns gestellt wurden, durchaus... man könnte fast drakonisch sagen, ja, aber...
Doch recht herausfordernd.
Herausfordernd ist auch gut. Ja, und dann sind wir da mitten im tiefsten Winter, mit Zentimeter hoch Schnee, ähnlich wie es jetzt auch wieder war im Winter, sind wir durch die Wälder der Riepenburg getigert, mit Baumstämmen und alten Autoreifen und Gewichten bepackt und mussten verschiedene Aufgaben machen.
Warst du in meiner Teamgruppe?
Ich weiß es gar nicht, wann.
Also ich kann mich nur daran erinnern, wer das, Sean Armstrong.
Ja, nee, den war ich nicht bei dir in der Gruppe.
Ja, also, okay, wir fangen. Die Aufgabe war wie folgt.
Nee, du musst erstmal sagen, dass wir unterteilt wurden in mehrere Gruppen. Also wir wurden erstmal durch in vier Gruppen unterteilt, wie blau, rot, gelb, grün, ja, irgendwie so. Und dann wurden uns Aufgaben gestellt.
Ich habe so viel Sauerstoff verloren bei diesen, ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich nur an einzelne Details erinnern, die... Ja, die haben sich in mein Gehirn gebrannt. Ja, genau, also wir wurden in Gruppen eingeteilt und dann gab es verschiedene Anführungszeichen.
Jetzt musst du erzählen, mit Sean Armstrong auf sich hatte.
Also wir hatten ja diese Challenges gehabt,
ja.
Und eine...
Wir sollten eine Schnitzeljagd machen.
Eine Schnitzeljagd.
Ja, mit Gewichten und Baumstämmen und was weiß ich alles.
Ja. Und ein Teil dieser Schnitzeljagd bestand darin, einen Baumstamm, den man zuvor sich im Wald irgendwie ergattert hat.
Mhm.
Von einem Punkt zu einem Punkt A zu einem Punkt B zu bringen. Mhm. Wir durften uns eine Karte vorher anschauen, aber nicht mitnehmen. Wir konnten sie aufzeichnen vorher. Und kurzum, wir haben uns so verlaufen.
Ja, ihr.
Ja, wir sind mit Abstand die letzte Mannschaft gewesen, mit 2 Stunden Verspätung,
ja.
Mit diesen doch etwas schweren Baumstamm auf dem auf unseren Schultern, den wir übrigens nicht absetzen durften. Das war eine Regel.
Doch, durfte es absetzen.
Uns wurde gesagt, wir dürfen nicht absetzen. Wir haben nämlich nicht, aber wir sind nämlich irgendwann fast ausgerastet, weil wir dieses Ding nicht abgesetzt haben. Auf jeden Fall war
ich. Schon so lange her.
Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, war Sean Armstrong der Meinung, dass wir einen bestimmten Weg gehen sollten. Der hat uns in die komplett falsche Richtung geführt.
Ja, wir mussten zu einer Aussichtsplattform irgendwie hochlaufen, ne? Das war irgendwie so ein Turm, der da auch irgendwie versteckt im Wald war. Genau, in dieser Karte durften wir mit einem Stift und Zettel uns irgendwie Wegmarkierungen notieren, dass wir halt wussten oder ungefähr eine Ahnung hätten, wo wir hin müssten. Genau, und ich meine, wir durften die Sachen, also wir mussten den halt mitschleppen und dann musste getragen werden. Und wir durften dazwischen nicht absetzen, oder nicht?
Ich weiß nicht, wenn wir unsere
Gruppe... Konnte doch gar keiner kontrollieren.
Wenn wir unsere Gruppe, sehr unfair, wir hatten damals nämlich in unserer Gruppe Benjamin Danzo und Pierre Maturin. Maturin. Und du musst dir vorstellen, Benjamin Danzo, ehemaliger 2-3-Spieler, 2 Meter groß. Ja. Pierre Maturin, weiß nicht, 1,70 groß oder 1.
Ja, auf
knapp,
jeden Fall
knapp kein, unter 1,70.
Keine 2 Meter jedenfalls.
Ja, und dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn du den Baumstamm auf den Schultern tragen sollst.
Ja, stimmt.
Ja, das war, genau, das war die Riepenburg, das war.
Ich weiß gar nicht, wer bei mir in der Gruppe war. Ich habe, glaube ich, Rob May hatte ich, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ja, genau. Und dann mit dem Baumstamm Gewicht. Da hat man sich alle möglichen schlauen Sachen überlegt. Und bei uns war es sogar so witzig. Also die Baumstämme waren ja, die waren ja so ausgewählt von unseren Betreuern und wie sagt man, Teambuildings, Maßnahmenplanern, dass sie ungefähr alle gleich groß und gleich schwer waren. Und wir sind an einer Kreuzung, das weiß ich nämlich noch, an einer Kreuzung vorbeigekommen, wo Baumfellarbeiten durchgeführt wurden. Und dann, wir sind ja nicht ganz doof, also manche Rugby-Spieler haben...
Was? Willst du mir jetzt das sagen, was ich gerade glaube, was ihr gemacht habt?
Und wir haben dann die Holzfäller...
Können wir bitte, also würde ich nochmal anrufen, dass wir die Platzierung nochmal neu machen.
Dann haben wir die Baumfäller-Jungs gefragt, ob wir, ob sie nicht... so nett wären und unseren Baumstamm ein paar Zentimeter kürzer sehen.
Wow.
Und so haben wir ein bisschen Gewicht gespart jedenfalls. Und dann sind wir, waren ja auch nicht Erster, ich glaube, wir sind auch irgendwie als Zweite oder so angekommen. Ja. Und dann saßen wir im Warmen, haben schon unsere Kleider über die Heizung gelegt, haben warm Tee geschlürft und irgendwann kamt ihr, glaube ich, angetigert. Ich glaube, ich erinnere mich, dass eine späte Gruppe ich glaube, da war sogar noch ein Pressefoto, was da gemacht wurde.
Stimmt,
und
ihr seid,
glaube ich, spät. Ihr seid, glaube ich, gerade passend, also alle waren schon wieder warm und angezogen und bereit fürs Foto. Und dann kamt ihr, glaube ich, nass geschwitzt und zugeschneit.
Nee, wir wurden abgeholt mit dem Auto, weil man hat uns nicht mehr zugetraut, dass wir den Weg zurückfinden.
Witzig.
Ja, da sind wir den Weg. Es waren aber auch trotzdem 2, 3, 4 Kilometer, die man hätte laufen sollen. Das war schon ein ganz schönes Stückchen mit dem Baumstamm.
Nee, es waren, ich glaube, es war sogar mehr.
Also unsere Gruppe ist insgesamt fast 12 Kilometer gewandert, weil wir den Umweg gegangen sind.
Ja, aber ich glaube, die Strecke an sich war länger als, es war schon, es war nicht mal eben so fußläufig eigentlich erreichbar, wo man sagt, man geht jetzt eben 5 Minuten hin. Also es war schon,
ja, das war schon
ein Stückchen. Und dann wirklich bei Minustemperaturen im Schnee. Morgens sind wir doch um 5 Uhr morgens noch geweckt worden. Kannst du daran erinnern, dass wir haben irgendwelche Krabbelübungen auf diesem Parkplatz gemacht, der komplett durchgeschneit war. Da mussten wir irgendwelche...
Kriegt gerade wieder schlechte Laune, wenn du mir das erzählst.
Im Dunkeln, alles nass, man ist noch komplett müde, wurde irgendwie rausgeschrien.
Ohne Kaffee. Nee.
Rausgeschrien aus den Betten und dann mussten wir morgens um 5 Uhr irgendwelche komischen... Military Drills auf einem viel zu kalten, verschneiten Platz machen. Alles tut irgendwie weh und dann muss man irgendwie, und dann durfte man sich wieder warm machen und dann muss man wieder irgendwie danach erst frühstücken und dann durfte man noch eine halbe Stunde Pause machen, dann ging es weiter und ja, auf jeden Fall, Teambuilding-Maßnahme war auf jeden Fall, die war fies.
Sehr, sehr fies, auf jeden Fall. Ja, aber was wollen wir heute überhaupt reden, Timo?
Also ich würde mal mit etwas Lustigem anfangen, tatsächlich. Ach. Ich habe, es gibt ja so, ich sehe mal hier bei Instagram und auf allen möglichen Social Media gibt es ja so Entweder-Oder-Fragen. Jetzt habe ich einfach mal, wollte ich mal deine Kulinarik mal so ein bisschen ansprechen erstmal. Wollte ich mir fragen, Sammy, Thema Olive ist ja ein sehr heiß diskutiertes Thema. Olive, ja, nein.
Ja, mit allem drin, mit Mandeln drin, mit Knoblauch drin, mit Paprika drin, schwarz, grün, alles dabei.
Jetzt wäre die nächste Frage, schwarz oder grün?
Aber dann eher grün.
Eher grün, ja. Finde ich auch. Ich finde, die schwarzen schmecken immer so nach Schwefel, das kann ich nicht leiden.
Ja, das stimmt, da kann man nur so ein paar von essen.
Obwohl, gibt's tatsächlich, also meine absolute Lieblingsolive ist diese Kalamata-Olive, diese lilane, die so ein bisschen...
Aber so kulinarisch bin ich dann tatsächlich nicht unterwegs.
Na gut, dann Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kein Tee?
Boah, auch... Habe ich jetzt irgendwie in den letzten Monaten für mich entdeckt. Mhm. So, so einen schönen Chai-Tee mit bisschen mit einem Schubsmilch hinten drin. Mhm. Aber nicht zu viel, weil sonst schmeckt es nach
Warmwasser mit Milch.
Warmwasser mit Milch. Aber ansonsten Kaffee. Also okay. Das erste, was ich morgens mache, ist mir ein Kaffee. Eine schöne Kaffeemaschine gekauft, damit das morgens ein bisschen schneller geht.
Ja, tatsächlich ist Kaffee eigentlich auch das Getränk der Wahl. Aber ich mit gesetzterem Alter setzt man sich dann ja auch mal so mit neuen Sachen auch nochmal. Die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte, auseinander. Und da muss ich sagen, da bin ich so ein Rooibos-Vanille-Typ geworden. Und dann immer mit so einem Stück Kandiszucker drin.
Wobei Rooibos, von den südafrikanischen Teamkollegen habe ich auch schon doch den einen oder anderen guten Tropfen aus Südafrika mal kosten dürfen. Und das war tatsächlich ganz schmackhaft, doch muss ich zugeben.
Ja, man muss in der richtigen Stimmung sein. Also Kaffee geht immer und für Tee muss in der richtigen Stimmung sein, tatsächlich. Da haben wir noch... Bier oder Wein?
Ich trinke an sich nicht so gern Alkohol. Also und wenn, von Bier kann ich vielleicht eins trinken, dann habe ich einen dicken Blähbauch und Wein. Ja, nach zwei Gläsern schmeckt es mir auch nicht mehr. Also da, das ist dann je nachdem, was die, also wie im Englischen, Occasion, der Rahmen ist. Aber allgemein.
Der Anlass.
Ja.
Also ist bei dir Hopfen und Malz verloren.
Hopfen und Malz verloren, absolut.
Ja. Da muss ich sagen, bin ich auch bei dir. Der Anlass ist natürlich so ein bisschen entsprechend. Aber ich muss sagen, ich habe auch echt, ich habe einen guten Bekannten kennengelernt damals. Der kam aus Starnberg. Und da gibt es ja das Starnberg und der Tegernsee nicht weit. Dann gibt es das Tegernsee Spezial. Und nee, Tegernsee hell ist einfach nur.
Und ach, wir reden von Bier, also Bier. Hätte ich bis jetzt nicht gewusst.
Okay, sorry. Ja, auf jeden Fall habe ich da das erste Mal Helles kennengelernt. Also Wiedenbrück ist ja eher in Norddeutschland, da gibt es ja wirklich also diese Pilzkultur.
Ja, das ist mir auch mal zu bitter.
Das Hopfige und das Helle ist tatsächlich, hat dann diesen malzigen Charakter ein bisschen mehr, finde ich ganz gut. Soll jetzt auch keine Werbung für Alkohol werden, es ist nur, habe ich mich da ein bisschen dann ein Gefallen gefunden. Und man muss dazu sagen, bei mir aus der Heimat unverbesserlich, das beste Bier der Welt ist das Kellerbier. Das hast du auch schon kennenlernen dürfen.
Ja, tatsächlich.
Das ist ja auch, es geht ja so ein bisschen in diese Richtung ungefiltert mit Trübstoffen. Sehr, sehr schmackhaft.
Ja. Also ganz selten und auch nur mit netter.
Ja, natürlich eine nette Begleitung. Natürlich. Aber in Rugby-Kreisen ohne Bier ist ja fast undenkbar.
Tatsächlich. Fast undenkbar. Du kriegst ja sogar, wenn du...
Nach dem Spiel...
Nach dem Länderspiel sogar kriegst du das
Kassen von... Bier in die Kabine gestellt.
Von besagten Unternehmen sogar hingestellt.
Ja, tatsächlich. Und Vino, ich muss sagen, bin ich tatsächlich ein Rotwein im Winter und ein Weiß- und Rosé im Sommertyp. Also da muss ich auch dann Jahreszeiten abhängig.
Also da habe ich überhaupt keine feine Zunge.
Ach, Sammy, ey.
Okay, ich sage immer vollbierig mundig, im Abgang waldig.
Ja, weiß ja jeder mittlerweile, was du sagst. Dann letzte, süß oder salzig?
Salzig. Tatsächlich. Aber wobei es immer mal so Phasen gibt, wo man dann doch einen süßen Zahn hat.
Mhm.
Aber an sich... Eher salzig, wobei im Moment immer ein bisschen einen süßen Zahn. Ich glaube, es ist vielleicht auch den Umständen entsprechend gerade, dass man sich ein bisschen wohliger fühlt.
Mit der Schoki anstatt der Chips.
Oder das Eis. Nein, aber so.
Da muss ich immer dann denken, damals unsere Länderspielvorbereitung, die man eigentlich gar nicht so in Öffentlichkeit kund.
Naja, aber ich meine, daran erkennt man ja auch, also was wir jetzt hier gleich erzählen werden, ist, dass ja auch alles ein Prozess ist. Also ja. Das war ja.
Jetzt müsst ihr doch erst sagen, bevor es zu verwirrend wird. Wir haben damals, also ich kann mich erinnern an die erste Zeit der Nationalmannschaft, haben wir vor den Länderspielen immer freitagsabends, natürlich verbotenerweise, also es war nie jetzt wirklich erwünscht oder gewollt, dass wir es tun.
Aber das wussten die doch gar nicht.
Die Trainer und Betreuer waren ja nicht doof. Und die wussten ja schon, wenn da einer losläuft zum Rewe oder zum Supermarkt und mit einer Tüte, keine Ahnung, oder mit dann sogar teilweise 5 Tüten und 2 Packungen Eis, 5 Tüten Schlümpfe oder Gummibärchen, wissen die ja schon, dass das jetzt nicht für Sonntag auf dem Heimweg ist, sondern die wussten ja auch, dass wir dann halt ja Freitagabend alle zusammen auf dem Hotelzimmer saßen, irgendwie sich da genüsslich einen Film angeguckt wurde und dabei die Schlümpfe vernichtet wurden oder die Becher Eis. Das war also so.
Ich war eher beim Eis, im Team Eis.
Team Eis, ja, ich war eher Team Schlümpfe.
Ja, aber das war auf jeden Fall damals, das war so in den Anfängen, als man so gerade erfolgreich geworden ist. Man hatte auf einmal angefangen, Spiele zu gewinnen, dominant zu gewinnen, und dann wurde das natürlich auch alles professioneller. Und da, dann sind diese
Marotten,
diese Eisschlumpfabende, die sind dann natürlich weggefallen irgendwann. Ja. Aber es war natürlich eine coole Erinnerung. Also das war immer also so ein nettes Beisammensein, coolen Film, leckeres Eis, zusammen gelacht. Ich meine, es war auch so, um locker zu werden fürs nächste Spiel. Ich war am Anfang nur noch ein bisschen nervös. Das hat sich mit den Jahren so ein bisschen gegeben. Aber ja, das war ein interessantes Ritual, was wir da...
Das war auch wieder interessant, weil dieses Ritual hat dir das Sicherheit gegeben oder vertraut? Es gibt ja mal so diese Thesen, dass man, also der eine Spieler geht immer mit dem rechten Fuß zuerst auf den Sportplatz oder schnürt sich als erstes die linke Schleife zuerst. Hast du, also war das zum Beispiel diese Süßigkeitenabende oder hattest du irgendwie so ein Ritual vorm Spiel, was du immer durchgegangen bist? Oder wolltest du so eine Art Routine immer kreieren, dass du halt möglichst identisch immer bist von Spiel zu Spiel?
Das hat In der Jugend, so mit 16, 17, 18, da hatte ich es war kein Ritual, aber ich habe immer mit derselben Radlerhose gespielt. Das war für mich
wichtig. Musste die da sein?
Sie musste nicht, aber ich habe immer dafür gesorgt, dass sie da ist und dass sie gewaschen ist.
Ja, aber es ist ja genau eigentlich
dann so ein Ritual. Also das war dann schon der Fall. Und es mussten auch immer die gleichen Schuhe sein, auch wenn sie kaputt gegangen sind. Total 90-3.
Beste.
Ja, obwohl die für die Position, die ich gespielt habe, nicht wirklich vom Vorteil waren, aber das war dann damals, wollte ich das immer, dass das gleich bleibt. Und so die letzten Jahre eigentlich nicht. Also das Einzige, was ich vor jedem Spiel mache, ist Musik hören. Mhm. Das ist mir ganz wichtig.
Hast du eine Playlist?
Ich habe tatsächlich eine Game-Playlist. Mhm. Also wenn man sich die anhört, dann das ist so ein Mix zwischen epischer Klassikmusik, so ein Hauch Metal ist auch dabei oder auch so ein bisschen Pop, aber so ein bisschen ja so episch, so als würde man in die Schlacht ziehen. So Musik höre ich tatsächlich vor dem Spiel. Ich meine zum Beispiel, ich bin zwar nicht der größte Star Wars Fan, aber aus der Episode 1, Duel of the Fates, das ist ein Lied, was ich unglaublich gern vom Spiel höre. Das ist eines von vielen orchestralischen Werken auf meinem MP3-Player. Mit dem Handy, MP3-Player hat man ja nicht.
Aber sonst Playlist.
Nee, aber das ist so mein einziges Ritual gewesen. Wie war das denn bei dir?
Ich hatte...
Oder wie ist das bei dir?
Wie ist das
bei mir? Oder wie wird es wieder sein?
nach den Zeiten von Corona. Ich finde, dieser ganze Prozess, also kommt ein bisschen drauf an, in welchem Rahmen man gespielt hat. Zum Beispiel hat sich natürlich diese Routine, also ja, ich habe versucht, eine Routine aufzubauen, damit ich halt eben mir selber Sicherheit gebe, um diese Aufregung, die man ja teilweise hat, oder die vor wichtigen Spielen, zum Beispiel beim Marseille-Turnier, als wir nach Marseille gefahren sind, da ging es ja wirklich um was, als wir die WM-Quali gespielt haben. Es war ja wirklich ganz dünn. Wer jetzt wirklich immer gewinnt und wer verliert in diesem Viererkombinat der Mannschaften, also Kanada, Kenia, Hongkong und wir. Das war ja wirklich immer ganz, wir sind alle ganz, ganz eng beieinander gewesen. Und da wollte ich halt möglichst alles dafür tun, dass ich bestmöglich vorbereitet bin für die Spiele, also mental bestmöglich vorbereitet bin. Und das hat mir dann Sicherheit gegeben, dann halt meine Tasche zu packen, auch dann immer die Schuhe genau in die gleiche Ecke von der Tasche.
Bei mir war das immer so ein Glücksspiel, wenn man und gehofft, dass ich das dabei
habe. Ja, bei mir hat es tatsächlich so angefangen, also wirklich Tasche packen, ich hatte auch meine Musik-Playlist dabei, ich hatte immer, das ist eigentlich auch ein witziges Thema, ich habe so ein Under, so ein Unter-T-Shirt,
wie Superman.
Die Superman-Shirt, das ist eine witzige Geschichte, weil es war auch einer meiner ersten Länderspiele von Clemens von Grumko, war Kapitän oder hat eine Mannschaftsansprache gemacht. Da war ich wirklich noch ganz frisch. Und er hat in dieser Ansprache gesagt, dass für ihn das Trikot, also er hat sich mal so vorgestellt, dass das Trikot für ihn wie so eine Art Superman oder wie so ein Superheldenkostüm ist. Und sobald du dieses Kostüm anhast, sorgt es dafür, dass du diese unmenschliche Kraft und diesen unbedingten Willen haben willst. Und das war für mich so ein Übertrag. So, also wie Clark Kent, ne, hat das Superman-Trikot quasi unten, also andersrum, und zwar unten drunter, und hat dann seine Brille auf, und sobald er die Brille abnimmt und das Ding, sein Cape anzieht, ist er quasi Superman. Und das war so für mich so genau dann das gleiche Ding. So, ich habe jetzt meine Alltagsklamotten ausgezogen, habe das Trikot an, und das war für mich dann so mein Superhelden-Modus, und das war dann halt irgendwie so der Übertrag dann fürs Spiel.
Voll gut.
Ja, aber es ist einfach nur, um meine eigene Nervosität oder diese eigene Routine so ein bisschen beiseite zu lassen, weil du halt genau alle Punkte, die du beeinflussen kannst, schon so im Vorhinein vorbereitet hast, dass eigentlich nichts kommen kann, das dich aus der Bahn wirft. Mhm. Ich habe auch dann versucht, möglichst von Social Media wegzubleiben, keine WhatsApp-Nachrichten mehr, Handy auf Stumm und auf Flugmodus an, dass ich auch bloß keine Nachrichten mehr bekomme, dass mir irgendwelche komischen Gedanken mir in den Kopf gesetzt werden, sondern möglichst identisch, und dann fährst du mit dem Bus dann halt eben zum Stadion.
Das ist gut. Ja, ich habe zum Beispiel, also ich habe mein Handy immer angelassen, habe mich eigentlich immer versucht, ein bisschen abzulenken. Also Musik, ja, in meiner Zone, und dann aber, ich war auch auf WhatsApp, war ich dann doch immer noch gern unterwegs und habe noch mit 2, 3 Leuten vor dem Spiel geschrieben. Das hat mir so ein bisschen Ruhe gegeben.
Ja, das ist ja auch jeder Unterschied.
Ja, klar, das ist toll, das ist das Coole dabei, dass jeder so seinen Weg findet, mit dem er sich dann wohlfühlt. Und
ja, wohlfühlen ist ein gutes Stichwort, weil irgendwie, ich sag mal, feel good, play good ist halt immer
das. Feel good, play good.
Das ist halt immer genau das. Und wenn dir halt Sachen Sicherheit geben, dann musst du es halt benutzen.
Ja.
Sammy, ich würde sagen, wir machen gerade eine Kaffeepause.
Wunderbar, und dann.
Dann sehen wir uns gleich wieder.
Fantastisch.
So, da sind wir wieder.
Hallo.
Hallo, Sammy. genau, jetzt haben wir über Routinen und sowas gesprochen und gutes Gefühl. Wenn wir gerade beim Thema gutes Gefühl sind, Sammy, was sind denn so für dich? Kannst ja vielleicht ein oder zwei Situationen nennen, was für dich in deinem bisherigen Rugby-Leben so die schönsten Momente waren oder sind.
Also bisherig, da hat man natürlich eine Menge im Kopf. Man hat
so viel kannst erlebt. Ja, versuch mal vielleicht eine in deiner selber aktiven sportlichen Laufbahn was zu machen und zu sagen, und versuch mal ein aus, ja, so allgemein, was so ein schönes allgemeines Rugby.
Ah, ich glaube, da gibt es sogar eine Erinnerung, die noch gar nicht allzu alt ist, die so beides ein bisschen verbindet. Und zwar war das, vor 2 Jahren, deutsche Meisterschaftsfinale Sportclub 1880 Frankfurt gegen den TSV Hanschusheim. Genau, das Finale, was hier in Frankfurt stattgefunden hat, 2019 war es, glaube ich.
Ich glaube, ja, ne?
19.
Ja, dieses Jahr ist ja kein Meister ausgespielt worden, also letztes Jahr.
Ja, auf jeden Fall da.
Nee, ist schon 2 Jahre, ja.
Ja, letztes Jahr nicht gespielt. Und das Jahr davor. 19.
Ja, ja.
Ja, 19.
Als wir dann Meisterbesieger geworden.
Ja, genau. In dem Jahr, als hat der HK in Frankfurt gewonnen hat.
Uiuiui. Ui, ui. Ja, erzähl, sorry.
Ja, auf jeden Fall. Das war eine Zeit in ich meine, sowas hat man ja mal, wenn es einem auch mental vielleicht nicht so gut geht. Man hat so seine Ups und Downs. Und ich glaube, das war auch so eine Zeit, da war ich so ein bisschen down, hatte aber einen Ankerpunkt, der mir doch sehr viel Spaß bereitet hat am Leben. Und das war das Betreuen der U8-Mannschaft vom 1880. Den ganz kleinen Rugby-Spielerinnen und Spielern zusammen. Und die habe ich über die Saison betreut, und die war beim Finale, haben die alle zugeschaut, und ich habe in der ersten Halbzeit einen Versuch gelegt, und das war eigentlich ein ganz, also mich gefreut, war ein cooler Versuch, der hat einen Ball weit gespielt und dann durch eine Lücke durch 2 Leute durch, hingeschmissen wie im Fernsehen, und als ich dann nach oben gucke, sind alle meine Wachkinder vor mir gewesen, und die haben sich gefreut wie Bolle, und das war so, in dem Moment wusste ich, genau deswegen hast du dich dafür entschieden, schon so früh in den Bereich zu gehen, Rugby zu spielen. Auch wenn es natürlich mal hier und da Ups und Downs gab, aber da war mir deutlich, ja, das, was du machst, ist richtig. Und dass du Kinder inspirieren kannst, Rugby zu mögen, Rugby zu spielen, das war in dem Moment, ja, da war ich doch, ich war schon ein bisschen stolz. War wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Moment, muss ich sagen. Also das war mir auch wichtiger, die Kinder lächeln zu sehen, als dann am Ende zu gewinnen.
Man muss auch dazu sagen, dass du auch hervorragend mit gerade Kleinkindern kannst. Also gerade dieses U8, U10 Alter, die ich weiß nicht, wie du es machst, aber die fressen dir ja gefühlt aus der Hand und die machen ja wirklich auch alles, was du möchtest und die lieben dich ja genauso wie ihre Eltern, würde ich schon fast quasi sagen, aber du bist ja quasi ein großer Bruder und Mentor und alles gleich. Also wenn man die Chance hätte, dich mal mit den Kids auf dem Spielplatz oder mit Jugendlichen auf dem Sportplatz arbeiten zu sehen, ich finde es schon beeindruckend, wie du das da, welche Souveränität du auch hast. Also jetzt gerade in dem Alter, weil ich glaube, also ich weiß, jeder, der mit Jugendlichen schon mal gearbeitet hatte, weiß, wie anstrengend es sein kann, in dem Bereich zu arbeiten. Weil das ist ein Flohhaufen und ein Flohhaufen ist echt schwer zu kontrollieren. Und mit welcher Souveränität du das da machst und mit welcher Gelassenheit schon.
Ja, ich glaube, bei so einem Flohhaufen ist es doch, ja, das ist doch schon sehr wichtig, dass man natürlich eine gewisse Ausstrahlung mitbringt, aber auch man braucht schon eine Menge Geduld und man darf nicht so viele Sachen. Man darf nicht vergessen, das sind Kinder, die sind gerne mal laut, die sind gerne mal wuselig und diese Energie, die Kinder aufbringen, die musst du halt abholen, die musst du verwenden fürs Training. Du kannst jetzt nicht sagen, jetzt müsst ihr da stillstehen, wie bei der Armee, ist nämlich dann, das ist dann das Problem, wenn dann Trainer auch mal laut werden, wenn das dann nicht nach deren Pfeife tanzt, sondern du musst versuchen, natürlich zusammenzuarbeiten. Und also natürlich gehört Respekt und so ein bisschen Aufsehen zu Älteren dazu, aber das kriegt man auch hin, ohne so streng und dominant zu sein. Also ich bin auf eine Art und Weise streng, würde ich fast sagen. Also nicht bin ich wirklich,
streng würde ich auch anders definieren.
Ich werde auch nicht laut. Also wenn die Kinder merken, dass ich irgendwann mal der Ton etwas lauter wird, also der wird nicht laut, es ist einfach nur
energischer,
ja. dann ist schon, und wir wissen jetzt, irgendwas ist jetzt nicht so richtig, wie es laufen soll, das ist, das macht mir auch unglaublich viel Spaß mit den Kleinen. Ich habe auch mal
Da habe ich jetzt eine Frage, bevor du weiter studierst, redest. weil das ist zum Beispiel aus meiner Erfahrung auch ein Punkt. Also wir lernen ja alle in der Trainerausbildung zum Beispiel ja auch, dass man eine Struktur haben soll und sich Gedanken machen soll, wie man ein Training plant und natürlich idealerweise dann halt eine Priorisierung und eine Saisonplanung halt stattfindet. Das ist natürlich im Jugendbereich halt für mich, meine Erfahrung wäre, dass es halt im Jugendbereich halt eben eigentlich eher sinnfrei ist, so krass strukturiert zu arbeiten. Also schon, dass man sich Gedanken macht, aber halt nicht diese, zum Beispiel im Herrenbereich mache ich es jetzt so, wenn ich da jetzt anfange zu planen, dann schreibe ich mir wirklich mein Trainingstemplate, male ich mir auf, schreibe da wirklich auf, was ich halt machen möchte, was Inhalte sind, was ich zum Warm-up machen will, welche Skills und welche Übungen ich trainieren will, welches größere Spiel oder welche größere Übung ich benutze, um mehrere Skills miteinander zu verbinden. Und so takte ich mir das halt mit den Minuten dann noch dahinter, dass ich am Ende halt sagen kann, naja, das ist die Session, die ich geplant habe, mit dem und dem Umfang, mit der Intensität und mache mir da meine Punkte. Also schon sehr, sehr krass strukturiert. Umso jugendlicher, umso jünger ich werde, umso weniger sinnvoll finde ich so eine Strukturierung, weil du diese Energie, diese Wuseligkeit ja irgendwie hast und die kannst du ja nicht abstellen, du willst ja immer noch einen Spaß vermitteln im Breitensport und diese Disziplin, beziehungsweise du brauchst ja einen gewissen Grad Disziplin und Vernunft, um genau diese Struktur auch als Teilnehmer durchzuhalten. Das hast du ja im Jugendbereich ja so gut wie nicht. Also deshalb macht es für mich weniger Sinn, auch dann die Jugendlichen oder die Kinder einfach die ganze Zeit an irgendeinem Hütchen stehen zu lassen, um zu warten, bis du dann sie mal rufst, dass sie dann mal was machen dürfen.
Nee, absolut. Also wie du schon sagst, je niedriger altrig man trainiert.
Jünger heißt es, glaube ich.
Je jünger man trainiert. desto unstrukturierter ist das Training. Du hast natürlich deine Überthemen, du möchtest vielleicht das und das und das erreichen. Du hast ja auch vielleicht bestimmte Übungen dazu rausgesucht, um das und das zu erreichen. Aber manchmal, vor allem im jungen Alter, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein bisschen adaptieren kann, dass man so ein bisschen sein Training auch während des Trainings anpassen kann. Was können die Kinder mir gerade geben? Was kann ich von denen verlangen? Das ist auch so ein bisschen, in dem Alter machen die so schnelle Schritte. Manche sind ein bisschen... sind schneller dabei, Sachen aufzugreifen, manche brauchen ein bisschen länger und dann...
Gerade Jungs und Mädels nochmal, ist ein krasser Unterschied, dass die Mädels teilweise viel schneller kapieren, was du überhaupt von denen willst, bevor das halt dann der...
Ja, da muss man natürlich aufpassen. Also ich denke mal vor allem bis U10, U12 ist es Natürlich musst du das Training planen, du musst wissen, was du vorher machst. Also, ja, das ist das Schlimmste überhaupt, wenn du, wenn du zu einem, auch zu einem Kinder-U8, U10-Training gehst und du nicht vorbereitet bist, was du gemacht hast, also was du erreichen möchtest oder wie das stattfindet, das merken die Kinder, wenn du nicht weißt, wovon du sprichst. Ja. Also, das ist super wichtig, dass man da so eine gewisse Souveränität mitbringt und auch genau weiß, wovon man spricht, was man erreichen möchte. Aber dass man dann vielleicht auch in bestimmten Übungen selbst an Sachen anpassen kann. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt was Bestimmtes machen wollte, aber merke, das muss ich vielleicht nicht heute machen, weil die heute einen anderen Themenschwerpunkt richtig gut machen, dann greife ich das auf und versuche das zu intensivieren.
Jetzt habe ich dann wieder eine Frage zwischen, weil ich habe das ganz oft bei mir oder ich sehe es auch ganz oft bei meinen Trainerkollegen, dass gerade, also wir reden jetzt wirklich vom Jugendbereich, also wirklich so ab U12 runter, dass man sich Übungen überlegt hat, ohne zu verstehen, was eigentlich der, nicht der Skill ist, aber was genau die Mechanismen dieses, dieser Übung ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie zu kryptisch ausdrücke, aber dass in dem Moment, wo die Kinder es halt eben nicht, also du willst den Kindern so viel Input geben, in diesen 3-4 Minuten, die du gerade für diese Übung jetzt gerade brauchst, dass die Kinder viel zu überfordert sind, diese Übung überhaupt so durchzuführen, dass halt einen Benefit dabei rauskommt. Also, dass sie überhaupt da jetzt einen Lerneffekt haben. Also, klar können sie die Übung jetzt irgendwie machen. Oder andersrum, ich würde es sogar besser finden, wenn du denen sagst, das wollen wir jetzt so machen und gar nicht mehr weiter viel erklärst. Machst es vielleicht einmal vor und die machen es nach. Und dann würdest du diesen Skill oder diese Übung halt dann dementsprechend immer weiter aufbauen, dass sie dann halt dadurch einen Lerneffekt bekommen, dass sie das halt regelmäßig wiederholen, durch kleine Korrekturen halt regelmäßig verbessern. Aber nicht, dass du versuchst, von jetzt auf gleich ein ganzes Rugby-Wissen in diesen 3 Minuten, wo du gerade diese Übung erklärst, versuchst diesen kleinen Kindern und nicht kleinen Erwachsenen, aber diesen kleinen Kindern diese Übung versuchst zu erklären. Also, dass die einfach verwirrt dadurch sind, dass du so viel erklären willst. Also, du meinst es nur gut, aber verschlimmbesserst es.
Na klar, also das ist das, das Ding auch so, die Herausforderung, dass Kinder in dem Alter zu trainieren, dass du vielleicht unglaublich großes Wissen hast, was du irgendwie an den Spieler und die Spielerinnen bringen möchtest, aber das dann einfach zu viel ist.
Aber kategorisierst du das vorher? Oder wenn ja, wie?
Also, es gibt so Themenbereiche, die ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, auch so eine Frage, warum es Rucks gibt im frühen Alter zum Beispiel, dann gibt das keinen Sinn, jetzt, also meiner Meinung nach, jetzt sich ein Tacklepad zu nehmen und jetzt richtig einen Drill zu machen und ein Tacklepad wegzudrücken oder sowas. Das ist also als isolierte Übung ist. Das hat absolut nichts in dem Kindesbereich zu tun. Wenn sowas das Regelwerk verlangt und das heißt, ja, es dürfen Rucks geben, dann werde ich das in ein Spiel ummodeln. Also das macht dann ein Fangspiel draus, wo dann die Situation quasi aus dem Spiel, wie sich ein Ruck gebildet wird, dass ich das aufgreife, aber dass das gar nicht das primäre Ziel ist des Spiels, sondern dass es nur ein Teil davon ist. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Fängerball, also hast du die ganze Mannschaft, die ist in einem Spielfeld, die verteilt sich und versucht in dem Spielfeld nicht gefangen zu werden von ausgewählten Spielerinnen und Spielern, die den Ball in der Hand haben und versuchen die Leute mit dem Ball zu berühren, nicht werfen, sondern nur zu berühren. Wer berührt wird, der legt sich zum Beispiel auf den Boden hin und dieses auf den Boden hinlegen ist jetzt zum Beispiel, wenn du getackelt wirst, wie platzierst du den Ball? Und dann kann man sagen, okay, die Person, die am Boden ist, kann jetzt nur befreit werden, indem man quasi von der richtigen Seite, wenn man das dann vorher erklärt, über den Spieler am Boden rüber geht. Und das heißt, du hast dann quasi dieses, okay, wir haben eine Tackle-Situation, ich muss über das Ruck rüber, ich muss über dem Ruck stehen bleiben, um den Ball zu sichern. Dann habe ich das in dem Spiel abgehandelt, ohne jetzt zu sagen, wir machen das jetzt so, hier habt ihr eure Hütchen und auf geht's, sondern es ist ein Spiel. Und dann, wenn du dann am Ende des Trainings ein Spiel hast und dann hast du dann die Situation, dann ein Kind zu dir sagt, hey, das ist doch wie ein Spiel, was wir davor gemacht haben, dann hast du eigentlich genau das richtig gemacht. Dann erkennen sie nämlich selber, ah, okay, das verstehe ich. Also wenn dann der Übertrag von den Spielerinnen und Spielern kommt, dann hast du es, denke ich mal, ganz gut hinbekommen.
Ja.
Aber da muss man schon versuchen, ab und zu so ein bisschen abstrakt zu denken. Man muss da versuchen, so ein bisschen auch vielleicht so ein bisschen kreativ zu sein und vielleicht nicht nur das runterrattern, was man vom Training aus einer U15 sieht oder 16 und das dann auf einer U8 in Münz, das geht nicht. Da muss man gucken, okay, wie kriege ich das jetzt hin, dass die Spaß haben und dass die eventuell noch was dabei lernen.
Ja, das ist ganz wichtig, ist es halt zu wissen oder zu sehen, wie weit deine Kinder oder deine Spieler an sich sind. Das kann man ja genau ummünzen. Also es wird ja nichts dagegen sprechen, genau so eine Übung, die du gerade beschrieben hast, auch im Erwachsenenbereich zu machen, bei kompletten Anfängern. Also wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt eine Gruppe von Leuten, die haben noch nie Rugby gemacht und ich will jetzt aber anfangen, mit denen jetzt Rugby also ich möchte jetzt anfangen, die ins Rugby-Geschehen einzubinden, wäre das ja genauso eine Übung, wo du sagen kannst, so, ey, wir spielen jetzt Fingerball, hat überhaupt gar keinen Bezug zu Rugby, in Anführungszeichen, und fängst dann mit diesen Elementen an, wo du es einfach nur erklärst, die finden es witzig, ist spaßig, mhm, und die müssen auch noch nicht perfekt eine Racktechnik beherrschen.
Überhaupt nicht, ne.
Aber die verstehen dann plötzlich in dem Moment, naja, wir gehen von der Kopfseite zum Beispiel hin, sind stabil im Rumpf, krabbeln da im Vierfüßlerstand irgendwie drüber oder auf zwei Händen, zwei Beinen, wie auch immer, und so kriegst du ja einen Zugang zum Spiel oder zum Rack, ohne eigentlich explizit einen Rack trainiert zu haben.
Richtig. Also das ist, denke ich mal, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man diesen Faktor Spaß, dass man den nicht zu kurz kommen lässt. Also dass du Übungen oder Spiele machst, die Übertrag haben. Ja. Natürlich kannst du dann eine separate Rack-Übung dann auch irgendwann machen oder als Training, ja, wenn das dann vorgestellt ist, ja, ja, und die dann Bescheid wissen. Aber
genau, aber Bescheid wissen,
das ist genau, ja, genau. Zur Einleitung dieses Themas, das wäre eine Möglichkeit, sag ich mal. Aber da kann man natürlich auch kreativ sein.
Da muss man kreativ sein. Ich finde nichts Schlimmeres, also das habe ich auch schon ein paar Mal mir am Kopf oder habe ich mir am Kopf werfen lassen von Trainern, wenn ich gefragt habe. Also ich möchte ja mal gerne wissen, warum was gemacht wird. Also ich gehe ja nie eigentlich davon aus, dass wenn einer sich was überlegt hat und was macht, dass es prinzipiell absichtlich falsch gemacht ist oder dass es jetzt irgendwie totaler Murks ist, was da passiert, weil ich ja gar nicht weiß, was die Intention überhaupt dahinter ist. Und dann kriege ich aber dann als Antwort dann, ja, warum machst du jetzt diese Übung? Und dann sagt dann Person XY, ja, die habe ich von Sammy, der hat Sammy mir gezeigt. Und ich sage, ja, so, ja, okay, aber warum machst du jetzt diese Übung? Also was ist jetzt die Intention dahinter? Sag mir mal, was du da jetzt trainieren willst. Also ich habe dann eine Ahnung, worum es dann geht. Aber dann dieses, ja, die habe ich von Sammy. Und das legitimiert dann automatisch, dass diese Übung dann gut ist. Und dass halt diese Trainingsübung halt so gut ist, dass es plötzlich die Kinder automatisch verstehen. Wo ich dann sage, so, ey, du musst als Trainer doch Bescheid wissen, warum du es machst. Es geht ja gar nicht darum, welche Übung du machst, weil es gibt tausend Sachen, um einen Rack, einen Pass, einen Tackling zu üben. Gibt's ja tausend verschiedene Herangehensweisen und Übungen. Aber du musst ja als Trainer verstanden haben, was eigentlich ein Tackling, ein Rack, ein Pass ist, damit du ja dem Jugendlichen oder dem Kind ja beibringen kannst, worauf es zu achten gilt, damit dieser Skill halt eben so umgesetzt werden kann. Mhm. Oder ich immer eine Schachtel setze, ne? Das ist immer ganz verrückt. Aber das ist ja, wenn du als Trainer nicht Bescheid weißt, was du eigentlich machen willst und dann einfach als einzige Legitimation sagst, naja, die Übung kam von Sammy, ist ein Thema vorbei. Also es bringt für mich überhaupt nichts, einfach dir einen Zettel zu geben, wo ich drei Übungen drauf geschrieben habe, wenn du überhaupt nicht weißt, worum es in diesen Übungen geht.
Ja, absolut. Es macht das Ganze auch so ein bisschen schwierig, wenn du jetzt quasi so einen Trainingskatalog aufstellst. Das ist ja mit diesem Königsweg quasi, ja, dass du quasi sagst, ja, so und so ist richtig.
Ja.
Sondern wir arbeiten immer noch mit Individuen, das ist ja jeder anders. Und da kannst du jetzt nicht sagen, ja, nur weil das jetzt da und da steht, mache ich das jetzt so und so und so. Sondern man muss natürlich immer gucken, okay, ich habe jetzt Spieler A bis Y,
ja,
die haben die und diese Voraussetzung. Was kann ich jetzt machen, um die weiterzubringen?
Ja.
Ich kann jetzt nicht irgendwas, nur weil es irgendwo draufsteht, sagen, okay, die sind jetzt so und so alt, die müssen das jetzt können.
Ja.
Das heißt, ich mache das jetzt.
Mhm.
Das ist halt der falsche Weg. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch so ein bisschen
frustrierend schon, weil du halt immer wieder bei Null anfängst. Oder nicht bei Null, aber du musst als Trainer dich an die Situation begeben, immer weiter lernen zu wollen oder dich adaptieren zu wollen. Und das ist ja aber ganz, also ich will jetzt auch nicht für alle sprechen, aber ich glaube, viele tun sich da schwer, weil das ist dieses, naja, warum soll ich mich ändern? Also ich weiß ja, wie Rugby geht, warum soll ich mich ändern? Die anderen müssen sich ändern. So, ja, okay, so kann man denken, aber im Endeffekt sind das ja deine Jugendlichen oder deine Kinder, die in zwei, drei Jahren keinen Bock mehr auf Rugby haben, weil sie halt eben nur deine Denkweise kennengelernt haben, aber gar nicht überhaupt Spaß an diesem Skill, an dieser Sportart gefunden haben, weil sie sich selber nicht ausdrücken können. Dann gibt es in der Sportwissenschaft ja, ne, Ausdruck und Eindruck und sowas. Gibt es auch ganz verschiedene Punkte, die dann ja auch die Motivation wieder bedingen, ob du jetzt Bock hast, diesen Sport überhaupt weiterzuspielen. Und ich finde, das sind halt so Sachen, naja, ich kann mich auch als Trainer weiterentwickeln, indem ich dann genau, wie du sagst, diese Adaptation da vornehme, um dann halt mich, also nicht meine Kinder mir anzupassen, sondern ich mich meinen Kindern anzupassen.
Richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich immer alles aus der Sicht der, aus seiner Sicht sieht, sondern auch, dass man ein bisschen empathisch an die ganze Sache angeht. Das ist, denke ich, auch so der Schlüssel, um mit kleinen Kindern zu können, ist dieses Empathie haben. So, ich sehe jetzt ein Kind, das ist schlecht gelaunt und dann nicht einfach sagen, schlecht gelaunt, geh nach Hause, ne? Warum ist er schlecht gelaunt? So, das muss man sich natürlich ein bisschen Zeit nehmen, aber wenn man, also das habe ich, glaube damals drei Semester frühkindliche Elementarbildung studiert, also nur drei Semester, aber eine Sache, die mir so wirklich im Kopf geblieben ist, ist das Spiegeln von anderen Personen. Also das ist das kann man nicht nur im Sport benutzen, sondern auch im Alltag. Also
man kann ganz viele Sachen aus dem Sport auch im Alltag benutzen.
Und ja, aber das sind so, wenn jemand schlecht gelaunt ist oder wenn jemand im Spiel einen Ball fallen lässt oder sonst was, das macht ja keiner mit Absicht.
Ja,
ja, das ist ja, da haben wir auch mal einen Trainer gehabt, der das ganz toll gesagt hat, also wenn du einen Fehler machst, den du nicht willst, dann brauchen wir dir nicht, können wir dir jetzt nicht ein schlechtes Gewissen einreden, sondern warum lässt du den Ball fallen? Ja, kein Spieler möchte mit Absicht den Ball fallen lassen. Das ist so eine Sache, dass wenn man das weiß, und da kann man auch so einen positiven Vibe erzeugen und behalten. Im Gegensatz, wenn natürlich dann, wenn jemand mit Absicht einen Fehler macht oder wenn man jetzt Sachen quasi, es wird gesagt, du musst das und das lernen, gewisse Spielzüge und du kannst es dann nicht, dann hast du natürlich, dann lässt du deine Mannschaft im Stich. Aber wenn du Sachen aus Versehen falsch machst und wenn du mal nicht gut drauf bist, dann ist das sehr kontraproduktiv, wenn du dann nochmal Leute hast, die auf dich eindreschen.
Wir sind ja keine Maschinen. Wir sind ja keine Maschinen und keiner verlangt ja auch Perfektion. Also, im Profi-Rugby oder im Profisport an sich ist natürlich die Fehlerrate für Perfektion, die muss halt minimiert sein. Das ist halt wirklich Detailarbeit und Fehler werden sofort bestraft. Aber ich sag mal, im breiten Sport, darüber wir jetzt ja gerade mehr oder weniger reden, geht es ja gar nicht darum, Perfektion zu erreichen, sondern ein positives Umfeld zu erreichen, das halt eben dieser Leistungsgedanke, dieses Mehrwollen, intrinsische Motivation, dass die Leute auch gerne mehr machen wollen, das sind ja genau das Umfeld zu kreieren, dass das halt auch dann wachsen kann und dann auch passiert.
Absolut.
Sammy, ich glaube, wir machen nochmal eine kleine Pause und da habe ich gleich nochmal ein Thema, weil es, glaube ich, geht in die gleiche Richtung.
Ich bin gespannt.
Wie wir gerade besprochen haben.
Wunderbar.
Dann fülle ich mal meinen Kaffee nochmal auf.
Bis gleich.
So.
Da sind wir wieder.
Kaffee ist da.
Kaffee ist da, Stimme ist geölt. Weitergehen.
Ja, wir sind eigentlich beim Thema Jugendrugby ja gerade mehr oder weniger stehen geblieben. Oder haben die ganze Zeit drüber gesprochen. Und da gibt es ja auch eine brandscharfe Diskussion, auch gerade im deutschen Rugby, über das Thema Tag-Rugby.
Ja, doch, es ist ja ein sehr spannendes Thema.
Ohne jetzt wirklich Partei zu ergreifen, aber wie denkst du drüber?
Also Tag-Rugby, das soll ja...
Willst du mal erklären, was es ist?
Genau, also Tag-Rugby ist das Rugby ohne Körperkontakt.
Mhm.
Dass ein Tackle wird so simuliert, indem man zwei Bändchen an den Hüften hat und wenn ein Bändchen von der Hüfte weggerissen wird, dann gilt das als Tackle und das Spiel wird quasi unterbrochen.
Genau, und das Bändchen wird halt genau dahin, also du bleibst als Gegner, als Verteidiger ja genau da stehen, wo du das Tag oder dieses Fähnchen abgerissen hast, legst es auf den Boden, bewegst dich dann ein paar Meter zurück und von der Situation, da wo das Tackling gemacht wurde, wird ja wieder neu angespielt.
Ja, über den ganz kleinen dürfen wir sogar zurückgeben an den Spieler.
Okay.
Aber ja, aber genau, es ist eine Rugby-Variation, in der man quasi diese Komponente Körperkontakt rausnimmt.
Mhm.
Und wenn man jetzt hört, okay, Rugby, das ist doch die Sportart, wo man sich umhaut und tackelt, kommt das natürlich vor, dass dann viele sagen, ja nee, Tag-Rugby ist doof, ist blöd, möchte ich nicht, da wird ja gar nicht getackelt.
Das gibt's im Football ja, glaube ich, auch, ne? Das heißt, glaube ich, Flag-Football, oder? Ja.
Genau.
Gibt's auch.
Ja, und das ist auf jeden Fall, also vor allem hier in Hessen auch ein großes Thema. Spiele ich Tag-Rugby oder spiele ich richtiges Rugby?
NRW auch tatsächlich.
Ja, das ist dann so leider entweder oder, habe ich das Gefühl.
Entweder oder. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es da kein Entweder oder, Entschuldigung, dass es da kein Entweder oder geben muss, sondern ich finde, es ist halt ein Mittel, um eine Spielidentität zu kreieren, die wir haben wollen oder eben nicht haben wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Australien oder Neuseeland gucke, gibt es zum Beispiel Touch Rugby, ist ein riesengroßes Thema da. Es ist ja eine Art, also wenn man jetzt Touch Rugby oder Flag Rugby oder Tag Rugby spielt, hat es ja einen sehr ähnlichen Charakter. Also du versuchst ja eigentlich möglichst wenig Körperkontakt zu haben, sondern eher diesen spielerischen Aspekt hier in den Vordergrund zu stellen. Ob ich da jetzt mit den Händen an den Hüften oder Händen an der Schulter oder mit diesen Flags arbeite, ist ja egal. Sobald der Körperkontakt ist, ein sehr einfacher Körperkontakt, wird ja das Spiel kurzzeitig unterbrochen und von da wird ja neu angesetzt. Und wenn man sich die mal anguckt, diese ganzen Touch Rugby, also wirklich auch im Erwachsenen- oder Juniorenbereich, was die da teilweise aufs Parkett zaubern, also
da können wir uns ja schnell eine Scheibe abschneiden.
Aber wirklich. Also die sind ja so, dadurch, dass diese Kontaktkomponente ja komplett rausgenommen wird, musst du dir andere Mittel und Wege überlegen, um dieses Spiel aufzuziehen mit diesen Rugby-spezifischen Sachen, wie ihn auch nach hinten passen, nach vorne laufen,
Versuch legen. Das hast du ja ein bisschen auch bei Rugby League. Du hast ja, ja nur 5 oder 6 Kontakte, das kann selber nicht, aber du musst, bist halt quasi dazu gezwungen, die Verteidigung zu überwinden, ohne getackelt zu werden.
Oder ja, ohne. Ja.
Ohne also ohne, ohne quasi das Spiel zu stoppen, indem es zu einer Ruck-Situation oder so einer Tackle-Situation kommt. Ja. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ja, wir spielen hier Tech Rugby bei den Jugendturnieren, da war ich am Anfang erstmal so, okay. Mhm. Wenn man mal drüber nachdenkt, finde ich das eigentlich sehr clever. Aus, also aus verschiedenen Gründen, weil wenn man sich jetzt mal über, wenn ich jetzt mich an meine Jugend erinnere, ich als kleines, dickes Kind habe den Ball bekommen, ich bin nicht mal schnell gerannt. Ja, ich bin einfach nur gerade. Ich bin gelaufen, gegangen, so wie ich heutzutage noch spaziere, über die Zeilen in Frankfurt. In dem Tempo bin ich von der Mitte des Spielfeldes ins Mahlfeld gegangen, mit 6 Spielern an mir dran.
Nee, weil keiner in der Lage war, dich als kleiner, dicker Junge durch die zu tackeln, weil die Tackle-Technik noch nicht gut genug sitzt und du läufst einfach nur durch.
Ja, oder wenn ich dann mal mit Tempo gekommen bin, dann das ist. Also. Ich glaube, ich habe vielen Kindern wehgetan damals. Mm. Und das ist natürlich auch gar nicht so bewusst. Aber wenn du dann natürlich, wie, da sind wir wieder.
Die Kinder sind aber nicht schuld daran. Also es ist ja nicht die Schuld des Jugendlichen, des Kindes, wenn es mit dem Ball nach vorne mit Schwung, weil es ja auch erzählt bekommt, du musst mit Schmackes und Schwung mit dem Ball nach vorne laufen. Ja, wenn dann plötzlich dann der kleine Adrian vor dir liegt und weint, denkst du ja gar nicht so weit nach als Kleinkind, weil du ja gar nicht das erstens reflektieren kannst und nebendran ja dein Trainer und deine anderen Erwachsenen stehen und dann dich bejubeln, weil du den Versuch gelegt hast.
Ja, ich meine, für mich war es toll. Ich hatte, ich glaube, dadurch auch so mein Selbstbewusstsein irgendwie bekommen, weil ich halt da glänzen konnte. Ja. Aber wenn man das jetzt auch auf heutzutage ummünzt, das ist dann so, man hat in der Regel gibt es immer einen großen Spieler, eine große Spielerin, vor allem im U8-Bereich, da gibt man dann den Ball und die läuft dann durch und macht den Punkt. Und dann so die Frage, ist das gewinnbringend für die Spieler, die da Rugby spielen? Haben die Spaß daran, dass wir einen Spieler in der Mannschaft haben, der immer durchläuft?
Sowohl Verteidigungsmannschaft, aber auch Mitspieler.
Ja. Ja, natürlich.
Also ja, eigentlich nicht.
Nee, also eigentlich nicht. Weil man hat sozusagen, man gewinnt vielleicht, weil man einen besonders großen Spieler, eine Spielerin in der Mannschaft hat, die Punkte macht. Und dann gehörst du zur Gewinnermannschaft und dieses Gewinn wird dann so groß geschrieben. Das finde ich so ein bisschen schade und ich glaube, da.
Ja, aber das ist wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also auf der einen Seite müssen wir uns da nichts vormachen. Alle Jugendlichen und Kinder, die ja im Rugby. Also ich rede jetzt auch wieder so ein bisschen aus der, ich sag mal, Rugby ferneren Städten, also jetzt nicht wie Heidelberg oder Berlin oder Frankfurt auch, dass die Kinder, die athletisch gut sind, das sind eigentlich nicht die, die als allererstes beim Rugby anfangen. Also hast du rein theoretisch ja auch eher Kinder, die athletisch oder körperlich vielleicht bei Handball, Fußball, Leichtathletik, wo auch immer, eigentlich aussortiert werden und sagen, dann fange ich jetzt mit Rugby an, weil ich halt, wie du gesagt hast, vielleicht der kleine dicke Junge bin oder vielleicht auch der große schmale Junge, der irgendwie nicht klarkommt motorisch. Und es kann schon positiv sein, in der Gewinnermannschaft zu sein, weil du vielleicht sowieso oder dich nicht so wohlfühlst im Mainstream so und du nicht der beliebteste Junge in der Schule bist und eher dich unwohl fühlst mit anderen und plötzlich bist du in einer Mannschaft, wo du aber der Gewinner bist. Hm. Also und du tust ja nicht mal viel für, bist auch nur dabei. Also es kann ja auch positiv sein. Also,
absolut, ja doch.
Und ich finde, das ist halt eben dieses, es gibt nicht entweder oder. Und das ist, glaube ich, einer der größten Probleme, die wir im deutschen Rugby haben. Ich habe es schon mal dir, glaube ich, schon mal privat gesagt, dass wir in Deutschland wollen den Königsweg finden. Wir wollen den einen Weg gehen und den halt auch dann die nächsten 50 Jahre. Und der muss halt eben genau so sein, weil das ist der Weg, der von uns jetzt von da, wo wir sind, ins Ziel bringt. Aber wir wissen ja auch, dass eigentlich viele Wege nach Rom führen und diesen einen Königsweg gibt es eigentlich nicht. Also so, wie ich eine Diskussion habe, wie in keine Ahnung, in Neuseeland spielen wir das so und so und deshalb ist das der richtige Weg. Naja, und dann guckst du halt auf der anderen Seite, in den USA wird es halt anders gespielt und trotzdem haben sie eine Profiliga. Ja, vielleicht sind sie nicht ganz so gut, aber guck dir mal an, was für einen Schritt die Amerikaner gegangen sind und wo sie jetzt stehen und wo sie angefangen haben vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren. Der englische Weg ist auch wieder ein anderer. Also das ist so, am Ende kommen trotzdem Spieler raus, die Rugby spielen können. So, das heißt ja, dass es ja nicht diesen einen Weg geben kann, wenn es allein auf der Welt so viele verschiedene Wege gibt, überhaupt Spieler zu produzieren, die in der Weltspitze sind. Hm. Und jetzt müssen wir überlegen, wie kriegen wir es hin, unsere kleine Basis so gut auszubilden und nicht in diesem Entweder-Oder-Denken. Und ich glaube, da kommen wir zu diesem Punkt, den du vorhin einmal hattest. Inwieweit bin ich als Trainer bereit, mich zu adaptieren? meinem Umfeld oder meiner Spielergruppe gegenüber, um da das Maximum rauszuholen, dass die so gut ausgebildet sind, dass sie weiter Spaß haben, einen athletischen Erfolg haben, einen Rugby-Erfolg haben und diesen Teamgeist und Rugby-Werte mit gelebt bekommen. Und ich glaube, dass zum Beispiel dieses Tech-Rugby nicht das Mittel zum Ziel ist, aber das ist ein Mittel auf dem Weg dahin. Also das ist als Vehikel nutzbar oder greifbar wird, um dann halt genau diese spielerischen Elemente mitzunehmen. Und das heißt ja nicht, dass du von heute auf morgen, also du spielst heute Vollkontakt-Rugby im U8 und nächstes Wochenende spielst du Touch-Rugby oder Flag-Rugby, sondern es muss ja auch, wie du sagst, diese Adaptation, die Kinder müssen ja vielleicht gar nicht begreifen, dass es jetzt gerade Tech-Rugby ist, sondern es kann ja dann auch eine spielerische Komponente sein.
Eine Spielform. Also dann spielen wir so und dann machen wir das. Jetzt gibt es keinen Tech, sondern jetzt müsst ihr gucken, dass ihr das Ding abzieht an der Seite.
Genau.
Ja, also das ist, denke ich mal, auch wieder wichtig, dass man vielleicht auch da sich nicht so auf eine Sache konzentriert, sondern mal so wirklich wieder hier über den Tellerrand schaut und was kann ich machen? Was hat, wenn ich jetzt Rugby mit Tackle mache, was hat das für Vorteile? Was hat das für Vorteile, wenn ich Tech-Rugby mache? Ja. Unglaublich große Vorteile, also vor allem spielerisch. Ich meine, wir sind jetzt ein Land, was jetzt nicht die allein aufgrund der Tatsache, dass wir nicht so viele Spieler in Deutschland haben, das heißt, wir können gar nicht aussuchen, dass wir die stärksten, die größten, die spielerisch stärksten Spieler nehmen, sondern wir haben einfach nur begrenzte Anzahl an Spielern und das ist natürlich wichtig, dass wir die auch spielerisch gut
dass wir die Basis an sich anheben. Also was passiert denn zum Beispiel, wenn dieser eine top-talentierte Spieler rausfällt? Also der macht jetzt noch, der schwimmt noch nebenbei, spielt Rugby und Basketball als Beispiel. So, jetzt ist er plötzlich in allen drei Sportarten gut. Na, wo hat er die größte Perspektive? Naja, höchstwahrscheinlich im Rugby ja vielleicht nicht. Also als Beispiel, jetzt fällt der plötzlich raus und plötzlich hast du ein Mannschaftsgefüge, wo du dann einen Starspieler in der Jugend hattest, der plötzlich wegfällt. Naja, aber das war eigentlich dein Go-To-Guy und jetzt fällt der halt weg. Ja, was machst du jetzt mit dem Rest? Naja, kacke, die sind ja gar nicht gut genug ausgebildet, um genau diese Spielart oder dieses System weiterzuführen, was du eigentlich vorhattest. Naja, also hörst du jetzt auf mit Rugby? Ja, eigentlich auch nicht.
Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Aber da ist natürlich dann wieder, warum ich dann auch ich bin ein bisschen Fan doch schon vom Tech Rugby, weil du halt in der Lage bist, du musst spielen, du musst jetzt nachdenken, du musst den Ball abspielen, du musst den Ball passen, du musst dich anbieten, um den Ball zu bekommen, du musst viel mehr am Spiel teilnehmen und allein dieser Weg dahin, okay, wir verlieren gerade die ganze Zeit, weil wenn der beste Spieler den Ball bekommt und der kommt nicht vorwärts, weil er gefangen wird, was mache ich denn dann? Genau. Jetzt muss ich ihn unterstützen, jetzt muss ich gucken, dass ich zu ihm laufe, dass ich mich anbiete, dass ich nach dem nächsten Spieler suche, den ich den Ball geben kann und das ist, denke ich
mal... Oder vielleicht gehe ich selber gar nicht mit dem Ball und spiele direkt weiter.
Ja, das sind
also gerade im Jugendbereich, wie macht man eine Passstaffette mit 3-4 Pässen im U8, U10 Bereich, die sind immer durch. Also alleine, wenn die in der Lage sind, also weg von diesem Weintrauben-Rugby, wo in der Mitte der Ball ist und alle Spieler sind drumherum, wenn du davon wegkommst und dass du dafür sorgst, dass die einfach den Ball einfach nach links oder rechts mal rausspielen, bist du immer durch.
Das ist wirklich hier eine Anekdote hier von meinem U8-Training. Das war, als ich hierher gekommen bin, war das zum Teil... Wir haben in Frankfurt wirklich sehr, sehr, sehr viele Kinder, vor allem im U8-Bereich, dass du in der Lage bist, mehrere Mannschaften zu stellen und dass du quasi nach Können die Kinder in Mannschaften einteilst, dass die Schwächeren am Anfang die Sachen, die Basics lernen können quasi. Dann hast du natürlich eine Mannschaft mit ganz vielen sehr, sehr guten Einzelspielern und als ich am Anfang da angekommen bin, war das aber auch so, dass man fünf bis sieben Einzelspieler hatte. Das heißt, man hat jemandem den Ball gegeben, der hat daraus einen Punkt gemacht. Das war natürlich toll anzusehen, was die schon alles können, wie die den Körper bewegen können. Aber ich muss sagen, es hat mir so ein bisschen wehgetan, dann zu sehen, okay, das sind jetzt alles individuelle Spieler, die super Rugby-Spieler werden später, bin ich mir absolut sicher, aber die sind noch nicht so, die jetzt schon nicht so richtig verstehen, wie es ist, als Mannschaft zu spielen und dass man so ein bisschen als Team zusammen gewinnt. Und das haben wir dann, ich habe da versucht, so ein bisschen einzulenken und das Ganze so ein bisschen zu verändern, um ein bisschen mehr auf dieses als Team zusammenarbeiten und wird jetzt die letzten 2-3 Jahre, als ich dann dabei war, war das auch zum Teil dann auch zum Ende so toll anzusehen, dass die in dem jungen Alter in der Lage sind, den Ball, bevor sie einen Versuch legen, 10-mal zu passen, auch wenn sie vielleicht mal der Ball zurückgeht oder mal ein Ball nicht ankommt, das ist vollkommen egal, sie trauen sich, den Ball zu spielen und je öfter sie sowas machen, dann kriegen die das natürlich auch hin und das war für mich auch, also ich habe zum Teil Sachen gesehen, die hätte ich niemals in meinem Leben gedacht, dass ich sowas in so frühem Alter schon sehen kann, was man mit dem Ball erreichen kann, wie was die für Laufwege haben, wenn ich mich dann an, wenn ich dann zurückdenke an mein Rugby-Spiel und ich krieg den Ball und lauf durch und irgendwie versuch, das ist so viel mehr, was die jetzt schon können. Ja. Und das freut einen, wenn man das schon so früh in manchen Mannschaften sieht, dass was dann natürlich später dabei rauskommen kann.
Also ich finde auch, dass also die Frustration gerade, also gerade im Jugendbereich, die Frustration, die man als Trainer erfährt, wenn man halt was Neues einbringt oder was anderes reinbringt, dass die Spielerinnen und Spieler erstmal brauchen, um überhaupt diese Veränderung im Gehirn, bis sie da ankommt, also bis sie überhaupt verstehen, was du von dir willst, das dauert ja. Das ist ja jetzt nicht, du drückst auf den Knopf und die können das sofort. Und das ist ja Progress, ein Weg, bis das halt funktioniert und bis die da halt das verstanden haben, was du haben willst. Und diese Frustration zu dem, du willst jetzt was machen und bis es funktioniert. Also diese Frustration, dieses Delta, was da ist, das ist ja unglaublich energiezehrend. Und wenn man jetzt überlegt, das ist ja das, was du jetzt gerade beschreibst, das sind ja genau die Momente, wo diese Frustration, die man ja vorher gespürt hat, dass sich die ja dann halt ummünzen in diese Glücksgefühle, dass du merkst, so, ach, es hat doch endlich mal was funktioniert und die können ja, was ich will. Und das, was wir verändert haben, das können die sofort, oder das können die sofort, aber das können die dann in dem Moment dann ummünzen. Und du merkst so, ey, wir haben bei null angefangen und sind jetzt bei drei Pässen hintereinander, ohne dass ein Ball nach vorne gefallen wird. Und dann am Ende liegen noch ein Versuch dazu. Und das sind ja genau diese Prozesse, die ja das dann wieder aufwiegen. Diese ganze Frustration und Arbeit und Mühe, die man da reinsteckt, das ist ja genau dieser Balanceakt, den man da ja gehen muss, was ja auch eigentlich das Trainergeschäft ja so ein bisschen ausmacht. Dass man genau auf diese wenigen Momente, wo man sich dann, wo das Herz einem aufgeht und man sich wirklich drüber freut, dass es ja eigentlich genau der Punkt ist, wo man hinarbeiten möchte.
Absolut. So richtig schön formuliert am Ende.
Ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch, dass wir wieder eine runde Folge haben, Sammy.
Wir haben schon wieder fast eine Stunde gequatscht.
Eine Stunde gequatscht wieder.
Ich muss sagen, heute sehr interessante Themen dabei bei
unserem. Sehr, ja, wir sind gar nicht auf die Rugby-Momente eingegangen, sondern vielmehr auf die Jugendarbeit. Aber ich glaube, das war jetzt einfach mal wichtig, dass wir da gerade im Flow bleiben und das mal so
besprechen. Wichtige Themen, denke ich mal auch. Also das ist ja, wir müssen ja, die Basis ist ja dann, was wir unten machen, die Arbeit, das ist ja das, was am Ende dabei rauskommt. Ja, ja, ja. Und das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir möglichst gute oder die bestmögliche Arbeit unten in der Basis irgendwie leisten können.
Ja.
Und ich denke mal, da ist auch ein Austausch mit allen anderen Trainern sehr wichtig. Also das ist nicht, dass wir uns austauschen, sondern dass wir uns auch noch mehr mit anderen Trainern austauschen. Ja, ja. Und ich denke mal, das ist natürlich auch wieder ein gutes Instrument hier, das Ganze mit dem Podcast, dass man natürlich auch da wieder ins Gespräch kommen kann, auch mit anderen. Weil ich denke mal, jeder ist so ein bisschen für sich alleine, vor allem jetzt auch durch das letzte Jahr ist man auch immer noch mehr in sich hineingekehrt, man hat gar nicht so diesen Drang, sich mit anderen Leuten zu vernetzen.
Ja,
aber wenn es dann irgendwann wieder losgeht, dass man da gleich motiviert dabei ist und vielleicht auch so ein bisschen weiterschaut, so was ist denn dann in 2, 3, 4, 5, 10, 20 Jahren?
So, wenn sie dann halt Flag Rugby beherrschen.
Ja, also wir wollen natürlich auch nicht sagen, dass jetzt, dass das jetzt ist, dass wie gesagt, wie du schon sagtest, es ist jetzt nicht entweder oder, sondern dass man natürlich von allem so ein bisschen was dabei hat und dass man in allen verschiedenen Trainingsarten, Bedingungen, Spielen oder was man einbringt, dass das alles einen Mehrwert hat. Wenn man natürlich, wenn man sich vorher im Klaren ist, was möchte ich erreichen, was möchte ich, wieso mache ich das? Und wenn man sich dann auch wieder selbst fragt, okay, ich will jetzt heute mit den Jungs Tag Rugby spielen, weil ich möchte, dass sie anfangen, Leute auszutanzen. Ich sage immer gern tanzen. Ich finde das ganz toll, wenn die Kinder tanzen. Also im Rugby spielen.
Ich glaube, wir wissen alle, was du meinst, Sammy.
Fantastisch.
Juti, dann würde ich mal sagen, ja, vielen Dank dir, dass wir da quatschen durften.
Ich danke dir, Timo.
Auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Tschüssi.
Tschüssi.
I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?